MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Professor Michael Wolfson. Er ist nicht nur Professor Emeritus, sondern auch ein vielfach ausgezeichneter und viel gefragter Publizist. Lieber Michael, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wie war es zum Beispiel bei der Arbeit an der Universität der Bundeswehr? Heute hört man ja hin und wieder, dass es dort eine Unterwanderung von rechts oder sogar radikale Unterwanderung geben soll.
So eine sehr differenzierte Landschaft, aber unter dem Strich bilanzieren muss man ja, ist die Situation an den nicht nur wissenschaftlichen Einrichtungen, sondern kulturellen, und Kultur und Wissenschaft gehören zusammen, aus jüdischer Perspektive niederschmetternd. Weil insgesamt feststellbar ist, dass auch die schlimmsten alten Klischees wieder gehandelt werden. Die Vorzeichen haben sich geändert, aber die Judenfeindschaft in israelischer, also in der Israel-Variante, ist nach wie vor vorhanden, aber natürlich auch mit dem altrechten Gedankengut. Und das heißt, wir haben hier eine unheilige Allianz von alten und neuen Rechtsextremisten, die aber bislang jedenfalls weniger gewalttätig sind gegenüber Juden, und einer gewalttätigen islamistischen Gemeinschaft, wobei der Übergang zwischen islamistisch und islamisch auch ein fließender ist, und als die Legitimatoren, als die Rechtfertiger, man kann auch sagen, die nützlichen Idioten, die Wissenschafts- und Kulturszene von links liberal bis links extremistisch. Und aus jüdischer Sicht kann man dann sagen, wird das Sterben angerechnet, aus welchen Motiven auch immer, zur Wissenschaft. Das Niederschmetternde jetzt jenseits dessen, was wir aus den Nachrichten alle kennen, ist doch Folgendes, dass das Axiom, das im Kampf gegen Antisemitismus immer hochgehalten wird und wurde, Bildung würde Antisemitismus überwinden, empirisch vollkommen falsch ist. Keine neue Erkenntnis, aber es ist immer so, dass die Erfahrungen und Erlebnisse der Vorfahren aus dem Geschichtsbuch oder der mündlichen Überlieferung weniger zählen als das, was man selber erlebt. So, und das heißt also, verglichen mit damals, ich gehe relativ kurzfristig zurück, die deutsche Bildungselite hat nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten ebenfalls als erste versagt. Zu den März gefallenen, also nach den halbfreien Wahlen vom 5. März 1933, zählten an erster Stelle die deutschen Professoren. Charakterlich war ein Großteil eher im Minusbereich anzusiedeln, aber die formale Bildung, formidabel. Und jetzt stellen wir fest, in Deutschland und woanders und an den amerikanischen Elite-Universitäten, die lange als Hochburgen des amerikanisch-jüdischen Establishments galten, dieser wilde Antisemitismus. Die politisch entscheidende, für die Gegensteuerung politisch entscheidende Schlussfolgerung heißt, nicht die formale Bildung hilft uns, den Antisemitismus oder überhaupt die Attacke gegen die Würde des Menschen zu bremsen, sondern mehr Herzensbildung. Und die lernt man weder an Universitäten, in Klitsch-Universitäten, in Krähwinkel oder an Elite-Universitäten, sondern in funktionierenden Familien.
Glaubst du, weil wir gerade auch über die amerikanischen Universitäten gesprochen haben, durch den Machtwechsel jetzt in Amerika, dass sich da an den Universitäten was ändert?
Ja, wird vielen nicht gefallen, aber die Konsequenz, dass die, ich sag mal ganz allgemein, Ruhestörer oder die Störer des wissenschaftlichen Betriebes von staatlicher Seite mehr Wehrhaftigkeit entgegengesetzt bekommen. Das mag den einen gefallen und den anderen nicht. Die übliche Reaktion heißt Wissenschaftsfreiheit, Autonomie der Universitäten. Richtig, das ist zu Recht eine heilige Kuh. Und die Heiligkeit ist berechtigt. Aber es geschehen, um in diesem Bild zu bleiben, viele Rindviechereien an den Universitäten unter der Überschrift Meinungsfreiheit, Autonomie der Universitäten, also den Mittelweg zu finden. Und vor allem hat sich herausgestellt, dass der politische Aktivismus den Wissenschaftsbetrieb stört. Natürlich kann jeder in einem freien Land, und die USA sind ein freies Land, werden es auch unter Trump bleiben, aber an Universitäten ist zunächst einmal Wissenschaft die Aufgabe derer, die an der Universität sind. Von den Lehrenden ebenso wie von den Lernenden. Und politischer Aktivismus anywhere, aber nicht auf Kosten der Wissenschaft. Das ist auch kein neues Phänomen. Ich bin von der Generation her ein 68er. Das heißt, in den späten 60ern und frühen 70ern auf die diversen Universitäten gegangen. Und auch da war das gleiche Problem. Natürlich ist Aktivismus in die eine oder andere Richtung völlig legitim und auch legal. Aber an der Universität hast du Wissenschaft zu betreiben. Die ist auch nicht unpolitisch. Aber zwischen unpolitischem Sein und Handeln und politischem Aktivismus besteht so ein Unterschied.
Du hast dich ja bewusst für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden und die israelische abgegeben. Bereust du diese Entscheidung heute?
Ja und nein. Man kann, denke ich, aus der Geschichte zwei Schlussfolgerungen ziehen, die einander vollkommen widersprechen. Die eine heißt, man kann gar nicht genug Staatsbürgerschaften haben. Und die andere heißt, und die ist politisch praktisch, aber auch die andere ist politisch praktisch, denn wenn ich verschiedene Pässe habe, kann ich auch in verschiedene Staaten mühelos einreisen. Und das konnten unsere gemeinsamen Vorfahren bekanntlich nicht, als sie Zufluchtsstätten suchten. Und spätestens seit der Konferenz von Evian 1938, also nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, kein Staat mit Ausnahme des diktatorisch regierten der Dominikanischen Republik unter dem Diktator Trujillo Juden aufgenommen hat. British Palestine war zu, in Amerika gab es Quoten und so weiter und so fort. So gesehen pragmatisch sinnvoll, verschiedene Staatsbürgerschaften zu haben. Auf der anderen Seite, wenn man beispielsweise als Geisel irgendwo festgenommen wird und mehrere Staatsbürgerschaften hat, und das zeigt auch die Empirie, dann schiebt jeweils der andere Staat dem anderen den Ball ins Feld. Das konnte man vor einigen Jahren ganz klar an dem Deutsch-Türken Yücel, dem deutsch-türkischen Journalisten, erkennen. In der Türkei war er türkischer Staatsbürger und der deutsche Botschafter oder Konsul konnte Herrn Yücel ins Gefängnis bestenfalls Milka-Schokolade aus Deutschland bringen, aber keine echte Hilfe. Das ist das Dilemma. Aber ganz pragmatisch für mich war, ich bin sehr old-fashioned. Das heißt, wenn ich Bürger eines Staates bin, habe ich nicht nur die Rechte eines Staates, sondern auch die Pflichten. Ich habe mich aus ganz verschiedenen und sehr persönlichen Gründen entschieden, nach Deutschland zurückzukommen, nach meiner Militärzeit in Israel, aus sehr verschiedenen politischen, historischen und persönlichen Gründen. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Und erstens empfand ich es immer als Komödie, wenn ich mir den Stempel abholte, als quasi Reservist der israelischen Armee, um nach Deutschland zurückzukommen, aus Israel rauszugehen. Und zweitens empfand ich das als erniedrigend, für Israel das als Ob-Spiel zu machen, sodass ich damals dem Botschafter Israels in der Bundesrepublik einen Brief schrieb, das habe nichts mit meiner engen Verbundenheit mit dem Staat Israel zu tun, die nach wie vor besteht und die ich mehrfach auch seitdem bewiesen habe und vorher auch. Aber es ist eine Frage der Fairness, der wechselseitigen Fairness. Und ich finde nicht, dass ich Israel für meine Sicherheit verantwortlich machen kann. Israel versteht sich als sozusagen auch Rettungsring für die Juden der Welt. Das ist sehr ehrenhaft, aber dann muss ich, wie bei einer Versicherung, denke ich, auch einzahlen. Und wenn ich nicht einzahle, sprich in Israel bin, dort Steuern bezahle und mich engagiere, kann ich nicht erwarten, dass man mich sozusagen aus der Patsche herausholt.
Ich wollte noch eher umgekehrt die Frage stellen, ob Deutschland dich inzwischen etwas enttäuscht.
Ja, natürlich. Mhm. Das aber, Maya, ist nichts Neues in der jüdischen Geschichte. Ich habe ein Buch geschrieben, eine andere jüdische Weltgeschichte, und versucht, eine Schneise in den Urwald der jüdischen Weltgeschichte zu schlagen. Und was ist das Leitmotiv mit T und Leitmotiv mit D der jüdischen Geschichte? Das jüdische Leben immer und überall Existenz auf Widerruf war. Das heißt, der Widerruf konnte kommen und kam immer wieder aus der nichtjüdischen Welt. Das ist die eine These. Die andere ist, dass es natürlich auch Zeiten der Nichtverfolgung gab, wo der Widerruf scheinbar, also nicht wirklich scheinbar, nicht vorhanden war. Das waren Zyklen. Das heißt, wir haben in der Geschichte immer einerseits die Strukturen, manchmal sogar die Konstanten, und dann aber auch die Zyklen. Und beides kennt die jüdische Geschichte. Und bei verschiedenen zyklischen Entwicklungen und verschiedenen Anlässen, so wie seit dem 7. Oktober 23, aus welchen Gründen auch immer, ist dann der Anlass vorhanden, dass diese Strukturen, die unten sind, nach oben hochschwappen. Mit anderen Worten, das, was wir erleben, und das ist tatsächlich eine zusätzliche Gefährdung, eine massive Gefährdung jüdischen Alltagslebens und eine massive Verringerung der Lebensqualität für Juden im Alltag, das ist zwar für uns neu, aber in der jüdischen Geschichte gar nicht. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung ist für mich eigentlich auch nichts Neues. Ich habe, wie gesagt, an den Universitäten in den späten 60er und frühen 70er Jahren den linken Antisemitismus erlebt, als offene antijüdische und offen antizionistisch anti-israelische Variante. Ebenso natürlich den damals noch weltlich muslimischen, vom Nahostkonflikt her getragenen muslimischen Antisemitismus. Jetzt seit 1979, Stichwort iranische Revolution, ist in der muslimischen Welt, auch in der sunnitisch-muslimischen Welt, der radikale Islam noch stärker geworden. Also Islamismus ist aber auch keine neue Entwicklung, denn wenn wir an den Großmufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, denken, das war, was man heute nennen würde, ein Islamist. Der war zugleich auch der politische, weltliche Anführer der Palästinenser. Das gab es in den Ansätzen eben auch schon in den 60er und 70er Jahren. Allerdings dominierte da der weltlich-nationalistische Antijudaismus. Und der traditionelle islamische Antijudaismus, den gibt es eben seit den Zeiten des Propheten, sofern der Propheten eine historische Persönlichkeit gewesen ist. Also man schaue nur auf Sure 560 und verschiedene andere, nicht zuletzt und vor allem in Sure 2 oder die Hadithe, also die mündliche Überlieferung des Propheten. Da wimmelt es vor Antijudaismen. Und der alte und neue Rechtsextremismus, auch nichts Neues. Als ich an die Bundeswehruniversität im Jahre 1982 kam, hat die National- und Soldatenzeitung damals sich darüber aufgeregt, dass ausgerechnet, ich zitiere, ein ehemaliger Soldat der zionistisch-israelischen Armee den deutschen Offiziersnachwuchs vergifte. Und zu meinem Abschied, der auch schon einige Jährchen zurückliegt, im Jahre 2012, erschien in der rechtsextremistischen Presse das Gleiche. Also das heißt, wir erleben seit 2023, 7. Oktober, im strukturellen Bereich eigentlich nichts Neues. Nur jetzt sieht's jeder.
Aber damals, diese Zeit an der Universität, gab es denn da wirklich Angriffe auf dich als Jude?
Nein, aber die Bundeswehr ist ohnehin in ihrer Personalstruktur deutlich, sagen wir mal, konservativer, nicht rechtsextremistisch. Aber strukturell ist Folgendes in den Sicherheitsbehörden in Deutschland vorhanden. Da muss man aufpassen. Und es gibt ja eben Fälle, wo wir auch Rechtsextremisten inzwischen erkannt haben. Also wir, die Behörden und wir als demokratisches Kollektiv. Warum ist das so? Wenn die Bürger, die demokratischen Bürger, die Citoyens, wie man so in der Bildungssprache sagt, sich den Sicherheitsbehörden entziehen, also sowohl der Bundeswehr als auch der Polizei und den Geheimdiensten und so weiter, dann entsteht natürlich ein Vakuum. Und wenn sich die Citoyens zu gut sind, dürfen sie sich nicht wundern, dass dann Extremisten gleich welcher Couleur, und die haben ja auch festgestellt inzwischen, dass Islamisten in die Bundeswehr hineingekommen sind, und Linksextremisten, warum? Die kriegen ja da praktisch das Training umsonst und können eines Tages rausgehen und sie können, wenn sie geschickt sind, auch ans Waffenarsenal, also die bestmögliche Infrastruktur. Wenn sich also die demokratischen Bürger den Sicherheitsbehörden, den Sicherheiten nach innen und nach außen entziehen, müssen sie sich nicht wundern, dass sie dann die Quittung bekommen. Das ist Teil 1 der Antwort. Teil 2, die große Mehrheit, so habe ich das erlebt und Umfragen bestätigen das auch und die Politik, die Mentalität, die Ideologie der Bundeswehr bestätigt das auch, ist durch und durch demokratisch. Als lange vor dem 7. Oktober, ich bin ja schon seit 2013 aus der Bundeswehruniversität raus, einmal wieder in den Medien zu hören und zu lesen war, dass es Kameradschaftsabende gegeben habe auf dem Campus der Bundeswehruniversität München. Fragte ich einmal meine Studenten, und die waren sehr zahlreich, wenngleich es eine kleine Universität ist, fragte ich, sagt mal Leute, wo sind denn diese Rechtsextremisten, über die ich immer wieder lese? Ich habe die noch nicht in meinen Lehrveranstaltungen erlebt, auch in den Diskussionsbeiträgen. Guckte mich ein Student ganz freundlich lächelnd an und sagte, Herr Wolfson, zu Ihnen kommen die auch nicht. Ja, aber ich hatte sehr viele Studenten. Also ist das Glas halb leer oder halb voll? Ich würde sagen, es ist dreiviertel voll im Sinne der Demokraten. Aber natürlich gibt es strukturell aus den Gründen, die ich genannt habe, den einen oder anderen, der meint, dass in der Bundeswehr die Möglichkeit eines kostenlosen Trainings für Extremisten besteht. Und das gesagt heißt, wenn ihr Demokraten davor zu Recht warnt, dann könnt ihr nicht nur A sagen, dann müsst ihr B auch sagen. Und deswegen habe ich immer wieder denjenigen, die mich kritisiert haben dafür, dass ich ausgerechnet in die Bundeswehruniversität gegangen bin, gesagt, tja, wollt ihr, dass Rechtsextremisten oder Linksextremisten oder Islamisten dahin kommen?
Also ist das ein Appell auch für die Wehrpflicht?
Aber natürlich, das Abschaffen der Wehrpflicht ist sozial, also soziologisch, ideologisch eine Ursünde. Warum? Weil dadurch eben die, ich sag's mal jetzt im Bild, natürlich nicht jeder, der zur Bundeswehr oder ins Militär geht, ist ein Rambo. Aber Philosophen gehen normalerweise und Lyriker normalerweise nicht ins Militär oder zur Polizei. Aber wenn auch die Lyriker und Philosophen ein paar Monate mit jedermann zusammen sind und nicht nur in ihrer eigenen Blase, dann sind sie Teil des Gemeinwesens und im bildlichen Sinne verstopfen den anderen, die freiwillig dann reinkämen und das Instrument, das politisch auch Gewaltinstrument Militär für sich missbrauchen, verstopfen die diesen Raum.
Also erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für die großartigen Informationen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.